Cash und Content.
Der Podcast der Sparkasse Landshut.
Julia, was ist denn der aktuelle Goldpreis? Und mit dieser Frage, willkommen zurück zu Cash und Content im Jahr 2026.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast der Sparkasse Landshut und danke Michael, dass du das gleich in der ersten Folge im Januar aufgreifst und damit mein Trauma, was den Goldpreis betrifft, gleich nochmal hochholst. Kurz zur Auflösung, das ist ein Insider. Wir waren als Sparkasse Landshut beim Sponsor of the Day in Vilsbiburg bei den Roten Raben vor Ort. Ja, haben einen Goldbarren verlost, so muss man sagen, und dann wurde ich vor der ganzen Halle, wie viele Leute waren denn da vor Ort?
1000.
Ja, knappe 1000. Gefragt, was der Goldpreis ist. Hätte ich mich vorher mal besser informiert. Eigentlich bin ich up to date und jetzt hast du mich wieder erwischt in der aktuellen Folge.
Macht aber auch nichts, darauf wollte ich tatsächlich nicht raus, sondern das ist eigentlich so ein bisschen das Motto von unserem heutigen Podcast. Und zwar die Lieblingsfragen aus dem zurückliegenden Jahr. Und tatsächlich, meine Lieblingsfrage ist, dich nach dem Goldpreis zu fragen.
Das ist schön.
Nein, Spaß beiseite. In der Unternehmenskommunikation kriegen wir von unseren Medienpartnern, also sowohl von der Landshuter Zeitung, aber auch von Niederbayern TV und von Maximalradio, übers Jahr verteilt immer mal wieder Anfragen zu, ja, zum Teil oberflächlichen Finanzthemen, zum Teil auch vielleicht ein bisschen tiefgreifendere Finanzthemen. Und viele dieser Anfragen decken sich ja oftmals mit Themen, die wir für Podcasts sowieso auf dem Schirm hatten. Also als Beispiel zum Beispiel im letzten Jahr das Thema Schulden, aber auch das Thema Sparen. Also wir haben basierend auf den Anfragen dann komplett eigene Podcasts eigentlich ausgestrahlt. Es gibt aber auch einige Fragen, die zwar auch interessant sind, wo es bis dato aber nicht in den eigenen Podcast geschafft haben.
Und die haben es jetzt aber in unsere Best-of 2025 geschafft und pünktlich zum Jahresstart, übrigens nur frohes neues Jahr, greifen wir diese Fragen auf und liefern kurze, knackige Antworten. Und ich würde sagen, Michael, wir gehen direkt rein, wir starten mit der ersten Frage. Und wer könnte dafür besser geeignet sein, diese Fragen zu beantworten als du, als Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher? Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Alles klar. Die erste Frage, brauchen wir heutzutage überhaupt noch 1- und 2-Cent-Münzen?
Super Frage zum Start in das neue Jahr. Ich glaube, das ist eine Frage, die kann man nicht mit Ja und mit Nein beantworten. Es gibt Argumente für, aber es gibt natürlich auch Argumente gegen und damit für die Abschaffung von 1- und 2-Cent-Münzen. Umfragen zeigen grundsätzlich, dass 1- und 2-Cent-Münzen bei Kunden sehr unbeliebt sind. Ich meine, jeder von uns kennt den vollen Geldbeutel, mit dem Inhalt man sich aber am Schluss nichts kaufen kann, der am Schluss auch nur Platz wegnimmt. Und jeder kennt auch wahrscheinlich den Kunden vor sich in der Wartenschlange, wenn es gerade pressiert, der es aber dann doch passend hat.
Oh ja, vor allem in der Mittagspause.
So aus ökologischer Sicht ist Kleingeld sicherlich problematisch, wenn man jetzt mal wirklich rein auf Ökologie und damit vielleicht ein bisschen auf Nachhaltigkeit kommt, weil die Herstellung benötigt logischerweise Rohstoffe. Hättest du gewusst, was drin ist?
Nein, tatsächlich nicht.
Kupfer und Stahl werden für diese Münzen benötigt. Die Ökobilanz von Centmünzen ist daher, ja, jetzt drücken wir es mal freundlich aus, echt durchwachsen. Was viele auch nicht wissen, die Produktion von 1- und 2-Cent-Münzen ist brutal teuer, sogar teurer als ihr Nennwert. Das heißt, man produziert was am Schluss weniger wert ist, wie das, was draufsteht, finde ich auch eine Wahnsinnserkenntnis eigentlich. Laut Schätzungen ist es so, dass die Herstellung einer einzigen 1-Cent-Münze bis zu 1,65 Cent kostet. Hinzu kommen dann aber sogar noch Transport, Lagerung, ja, und grundsätzlich auch der Aufwand im Zahlungsverkehr, also die komplette Abwicklung, die damit verbunden ist. Naja, und seit die Kartenzahlungen immer beliebter werden, finden ja immer weniger Menschen Verwendung für diese Kupfermünzen, wo man grundsätzlich auch schon mal drüber streiten kann, ob diese Beträge 99 Cent, 98 Cent, ob das tatsächlich, ja, also es hat ja am Schluss nur einen psychologischen Effekt im Kaufverhalten. Was anderes ist ja das nicht. Grundsätzlich, glaube ich, ist es schon so, dass gerade die Bargeldliebhaber fürchten, dass mit der Abschaffung der kleinsten Kupfermünzen ja ein weiterer Schritt in eine bargeldlose Gesellschaft folgen wird und dass dann die Abschaffung des restlichen Bargelds nur eine Frage der Zeit ist. Auch ein Argument, das oft genannt wird, ist, dass durch die Abschaffung der Münzen ja steigende Kosten entstehen würden, weil eben alle Beträge, die jetzt ja psychologisch eben unter diesem aufrunden Betrag stattfinden, dann aufgerundet werden, also aus 95 Cent oder 97 Cent, 99 Cent wird dann ein Euro beispielsweise. Und grundsätzlich ist es spannend, weil diese Diskussion um die Abschaffung immer wieder kommt. Also ich bin auch gespannt, wann wir die nächste Anfrage bekommen zu dem Thema und wie wir als Sparkasse dazu stehen. Das Thema ist aber nicht neu. Also ich glaube, seit 2002, tatsächlich seit der Einführung des Euro, wird schon darüber diskutiert, ob diese Kleinstkupfermünzen überhaupt noch sinnvoll sind.
Ja, und dass es ohne die 1- oder 2-Cent-Münzen auch geht im Zahlungsverkehr, im täglichen, das beweisen ja einige Länder. Ich glaube, Finnland, Niederlande, ich weiß nicht, gibt es noch mehr, die bereits diese Münzen schon abgeschafft haben?
Genau, also Finnland, Niederlande hast du schon angesprochen, es sind aber auch Irland, Italien, Belgien, die diesen Schritt schon gegangen sind. In den Niederlanden wird beispielsweise der Endbetrag an den Kassen abgerundet. Also das ist eine interessante Regelung. Ich glaube, das zeigt jetzt schon wieder so das grundsätzliche Problem. Eine einheitliche EU-weite Regelung wäre natürlich schon sinnvoll. Also schauen wir mal, ob wir das miterleben, Julia.
Jetzt haben wir ausführlich über Bargeld gesprochen. Lass uns doch zu den Edelmetallen übergehen.
Perfekter Übergang, Julia. Vom Kupfer zum Gold.
Oh ja. Du hast mich ja da schon eingangs danach gefragt, kennst du denn überhaupt den aktuellen Goldpreis?
Selbstverständlich.
Der wäre?
Ja, den kann ich ja jetzt nicht nennen, weil wir sind ja ein Podcast und diesen Podcast kannst du ja in einem Jahr auch noch anhören. Und das wäre jetzt unseriös, wenn ich jetzt einen Goldpreis nenne. Da müsste ich das Datum auch noch dazu sagen, aber ich weiß tatsächlich nicht, welches Datum heute ist. Deswegen kann ich jetzt einen Goldpreis nicht nennen.
Ja gut, das lassen wir mal so zählen. Aber die Frage trotzdem, was ist denn der Grund, dass der Goldpreis im letzten Jahr so stark angestiegen ist?
Ja, ein Indikator oder ein Grund dafür ist, glaube ich, vor allem die steigende Angst um ja die kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir ja alle mittlerweile vor der Haustüre eigentlich haben. Auch die Angst vor Schuldenproblemen in den USA waren temporär eben ein Thema. Sorgen über das US-Haushaltsdefizit, grundsätzlich Unsicherheit am Kapitalmarkt in dem einen oder anderen Bereich treiben halt Anleger in was Handfestes, was man dem Gold ja immer unterstellt. Amerika spielt tatsächlich in diesem ganzen Kontext schon eine große Rolle. Amerika ist die größte Wirtschaftsnation auf unserem Planeten und der Dollar ist ja die Weltleitwährung. Und ja, wir wissen ja alle, wie es um Amerika im Moment steht, dass das alles andere als stabil ist. Und daher versuchen halt ja, Länder, Staaten, Anleger zum Teil aus dem Gold auch rauszukommen, also es ist schon ein globales Thema im Endeffekt, und Gold als Alternative zu kaufen. Also eigentlich ist es eine ganz klassische Angebot-Nachfragesituation. Also es ist eine wahnsinnig hohe Nachfrage nach Gold vorhanden. Das Angebot ist begrenzt, deswegen steigt der Preis.
Das heißt, der Markt reagiert da, aber bei all den politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten lohnt es sich dann aktuell überhaupt noch, Gold zu kaufen oder auch zu verkaufen?
Boah, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Wir machen jetzt im Podcast ja keine Anlageberatung, weil es unseriös wäre. Ich glaube, für wen es sich lohnt, Gold zu kaufen oder eben auch zu verkaufen, wenn man Gold besitzt, ist eine brutal individuelle Anlagenentscheidung. Und ich glaube, dafür braucht es auch eine individuelle Anlagenberatung, weil es von ja, Vermögensverhältnissen, Einkommensverhältnissen, von den Anlagezielen, was will man mit dem Gold eigentlich machen, abhängt. Also ganz viele Faktoren. Deswegen glaube ich, die Empfehlung, das mit einem Berater, mit einer Beraterin vor Ort zu besprechen, dafür sind unsere Kolleginnen und Kollegen am Markt ja auch da.
Ihr merkt schon, die Menschen in unserem Geschäftsgebiet haben sich vor allem Fragen zu den Themen Bargeld, aber auch Wertanlage gestellt und, vielleicht für den einen oder anderen eine Überraschung, auch zur Generation Z.
Das ist jetzt tatsächlich ein harter Break. Wir haben uns mit der Generation Z ja schon mal beschäftigt in einem unserer Podcasts. Wer von Anfang an mit dabei ist, wird es gehört haben, mit Alexander Goldbrunner, unserem Ausbildungsleiter, haben wir uns mit der Gen Z, wie es neudeutsch ja so schön heißt, am Arbeitsmarkt und am Arbeitsplatz beschäftigt. Aber spannend, dass wir uns jetzt ja mit den finanziellen Zielen dieser Generation beschäftigen.
Ja, und die erste Frage war, was ist denn das wichtigste finanzielle Ziel der Generation Z?
Ich soll das jetzt beantworten, Julia.
Ja, schon.
Ich bin doch, ihr sagt es mir in der Abteilung immer, ich bin meilenweit von dieser Generation weg, obwohl ich eigentlich, ja.
Ja, das ist ja nicht gelogen, aber als Pressesprecher trotzdem vielleicht nur eine kurze Antwort auf die Frage.
Ich will nur anmerken, wir haben beide eine 3 vor unserer Zahl, also eigentlich sind wir fast gleich alt.
Ja, der eine kratzt mehr an der 4 als der andere, aber das lasst mir jetzt mal so stehen, das ist Definitionssache. Wie alt ist denn die Generation Z?
also ich hätte jetzt gesagt unter 30, korrigiere mich, grundsätzlich unter 30.
Ich glaube so die 13- bis 28-Jährigen.
Ja, aber zurück zu deiner Frage, was ist das wichtigste finanzielle Ziel der Generation Z? Und du hast, warst du so freundlich und hast mir für das Interview aus dem Vermögensbarometer, glaube ich, als Quelle die Informationen rausgeholt und ich fand die Antworten tatsächlich erstaunlich. Ich hätte nicht damit gerechnet, weil tatsächlich ist es so, dass es der Generation Z wichtig ist, finanziell abgesichert zu sein und irgendwann eine eigene Wohnung und ein eigenes Haus zu besitzen.
Ich habe mal irgendwo gelesen, spießig wird wieder modern. Eigentlich trifft das ganz gut zu, wenn man das Motiv kennt.
Ja, stimmt. Also es sind tatsächlich 55%, die nach wie vor diesen klassischen Traum vom Eigenheim haben. Und das finde ich ist eine Wahnsinnszahl. Also ich weiß, die war auch schon mal höher. Das, glaube ich, war schon ein Ticken. Aber ich finde trotzdem, immer noch mehr als jeder Zweite hat immer noch diesen Wunsch von der eigenen Immobilie, was ja, was wir alle wissen, die beste Altersvorsorge ist, die man eigentlich machen kann.
Apropos Altersvorsorge, wie wichtig ist denn der Generation Z ihre eigene Altersvorsorge?
Ja, für die meisten jungen Leute spielt das Thema tatsächlich eine wichtige Rolle, vielleicht auch, weil es brutal präsent ist, auch in den Medien, in den Nachrichten, in der Politik ja im Moment eins der Kernthemen ist. Und im letzten Jahr hat sich bereits ja mehr als die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen aktiv damit beschäftigt. Also wie muss man sich absichern, um im Alter nicht in die Altersarmut zu rutschen? Und das ist, würde ich jetzt behaupten, angesichts der unsicheren Zukunft von unserem Rentensystem schon sehr positiv, dass die Generation dieses Thema so proaktiv angeht.
Geht denn jetzt die Generation Z grundsätzlich anders mit ihren Finanzen um, anders mit Geld im Vergleich zu den älteren Generationen, wie jetzt beispielsweise die Boomer?
Ja, also das Kaufverhalten ist deutlich anders, das zeigen verschiedenste Studien. Im letzten Jahr haben rund 27% der 14- bis 29-Jährigen den Konsum ausgeweitet. Im Gegensatz dazu hat die Altersgruppe über 60 stark reduziert. Also da geht so ein bisschen die Schere auseinander. Also das heißt, wir merken da schon zwischen den Generationen einen deutlichen Unterschied. Was ich tatsächlich spannend finde, ist keine fundierte Meinung, hat mir aber irgendjemand, ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, da war gerade so in unserem Ballungsgebiet das Thema Eigenheim als Argument, dass das für viele mittlerweile unerreichbar ist, wenn keine finanziellen Mittel da sind, weil die Preise einfach so steigen und deswegen mehr Geld ins Hier und Jetzt investiert wird. Insofern bin ich wieder ein bisschen beruhigter, wie du mir die Zahlen präsentiert hast, dass nach wie vor aber bei über der Hälfte des Eigenheim nach wie vor das Ziel bleibt.
Ein konkretes Ziel sogar. Und würdest du jetzt zusammenfassend sagen, dass die Generation Z gut mit ihren Finanzen haushaltet oder ist da noch Luft nach oben?
Grundsätzlich, glaube ich, muss man sagen, sie gehen anders mit Geld und mit den Finanzen um. Wir haben ja auch letztes Jahr in einem der Podcasts schon mal das Thema Schuldenfalle auch besprochen. Also die Zahl ist natürlich schon beängstigend, finde ich, wenn ein Fünftel, also 20% der unter 30-Jährigen in die Schuldenfalle geraten. Sie gehen anders mit dem Geld, nicht was das Sparverhalten angeht, um, sondern sie reagieren auch deutlich schneller, wie vielleicht die ältere Generation. Sie reagieren aber vor allem schneller auf den Finanzmarkt. Also das finde ich ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Sie sind da deutlich besser informiert für das Alter. Also wenn man es jetzt vergleicht, wenn ich überlege, ein heute 19-Jähriger, wie tief der zum Teil in Krypto, ETF, Aktien, Fonds und so weiter drin ist, mit welchen Brokern, mit welchen Apps der hantieren kann. Das ist schon Wahnsinn, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich glaube, das ist mit Sicherheit auch der digitalen Welt geschuldet. Man hat größeren und vielleicht auch leichteren Zugang zu Finanzwissen. Gut, ob die immer seriös sind oder nicht, das liegt dann in der Kompetenz des Einzelnen. Aber ja, die Generation hat ihre Finanzen auf jeden Fall im Blick.
Und also nicht nur im Blick, sondern sie reagieren auch. Also sie tracken das nicht nur passiv, sondern ich finde, dass die Generation auch aktiver wird. Also sie passen sich schneller auch Zinsveränderungen an. Eine erfreuliche Zahl, ein Drittel der 14- bis 29-Jährigen spart monatlich einen festen Betrag weg in verschiedenste Anlageformen. Bei über 60-Jährigen waren es nur 22%. Und ich glaube, was man schon feststellen kann, es wird immer suggeriert, die Gen Z, die ist so behäbig und für nichts zu begeistern. Aber was man im Umgang mit Finanzen schon feststellen muss, die Gen Z übernimmt mehr Verantwortung für ihre Finanzen.
Dann heben wir das doch auf eine Ebene höher. weg von der Gen Z zu den Deutschen allgemein. Wie verantwortungsvoll gehen denn die Bundesbürger mit ihren Finanzen im Vergleich zu anderen Nationen um?
Sehr gut. Also, kurze Antwort drauf. Die durchschnittliche Sparquote der Deutschen lag bei 11%, also was wirklich gut ist. Das heißt, 11% des Einkommens werden weggespart. Wer sich noch erinnern kann an unsere Sparregel 50-30-20, also dass diese Regel besagt, man sollte sich 20% weglegen, da ist man natürlich mit 11% noch weit davon entfernt. Aber trotzdem im europäischen Vergleich ist Deutschland und sind die Deutschen, was das Thema Sparen angeht, sehr gut. Nur die Schweizer und die Niederländer sparen noch mehr weg wie wir.
Das waren jetzt die wichtigsten Fragen aus unserem Best of 2025. Was nehme ich mit? Dass man sich immer über den Goldpreis, über den aktuellen informieren sollte. Was ist dein persönliches Learning aus dieser Folge?
Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, jetzt zum Jahresbeginn nochmal Fragen aus dem alten Jahr herauszuziehen, die wir vielleicht schon mal in kurzen Statements beantwortet haben, die, glaube ich, aber grundsätzlich vielleicht auch für unsere Hörerinnen jetzt noch interessant sind. Gleichzeitig ist es tatsächlich für uns jetzt auch nur der Startschuss für 2026. Wir wollen auch in 2026 mit Cash und Content auf leichte, vielleicht auch oder hoffentlich auch humorvolle Art informieren, Finanzthemen einfach ansprechen. Dafür sind wir da. Wir sind beides nicht Banker, sehen die Themen vielleicht deswegen auch hin und wieder aus einer anderen Brille. Und ich freue mich jetzt auf die Themen, die wir uns für 2026 noch so vornehmen.
Apropos, wenn ihr Themenwünsche, Anregungen oder sonstige Infos teilen möchtet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an unternehmenskommunikation@sparkasse-landshut.de.
Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende. Einen guten Start euch allen da draußen. Kommt's gut an, startet's gut durch, bleibt's gesund und bis zu unserer nächsten Folge. Ciao, servus.
Wir hören uns. Ciao.